Die Bundeswehr ist gerade in einem Moment, wo sie Fehler machen muss oder darf, weil sie in einer Phase ist, in der sie sich neu auf eine geopolitische, aber auch technologische Änderung einstellen muss. Da kann man nicht erwarten, dass wir mit der gleichen Agilität oder dem gleichen Selbstverständnis wie eine Militärnation wie die USA agieren.
Am 28. Februar 2026 hat der Iran-Krieg begonnen mit Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten. Dieser Krieg ist der erste reale Großkonflikt, in dem KI-gestützte Kriegsführung, autonome Drohnen und klassische Abwehrsysteme aufeinanderprallen. Und darum soll es heute gehen, um das Zusammenspiel von neuer Technologie und Krieg.
Wir werden dabei über Begriffe sprechen müssen, die sehr erklärungsbedürftig sind, zum Beispiel das Projekt Maven. Außerdem geht es über das Phänomen billiger Drohnen gegen teure Raketen, über KI und Algorithmen und viele andere Dinge und um völlig neue Konfliktlinien und um eine ganz sicher extreme Beschleunigung des Kampfgeschehens.
Für viele, die sich damit beschäftigen, wie Kriege in Zukunft geführt werden, ist dieser Krieg schon jetzt ein sehr ergiebiges Forschungsfeld. Das Bild vom Krieg, in dem Panzer aufeinander losrollen, das ist zumindest nicht mehr vollständig und wird immer mehr von anderen Technologien verdrängt oder ergänzt.
Und diese Entwicklung hat neben der technologischen Seite natürlich enorm politische Aspekte und viele völkerrechtliche und sicherheitsrelevante Fragen. Und wir freuen uns sehr, dass wir eine Gesprächspartnerin gefunden haben, die tatsächlich für all diese Seiten Expertin ist, Verena Jackson. Sie ist Senior Researcher am Center for Intelligence and Security Studies der Universität der Bundeswehr München. Sie ist Transatlantic Technology Forum Fellow der Stanford University und Gründerin der Kanzlei Jackson Legal. Herzlich willkommen bei Pott und die Welt.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung.
Liebe Frau Jackson, wir haben es eingangs gesagt, der Iran-Krieg wird bereits jetzt als der erste KI-Krieg bezeichnet. Stimmt das so?
Ja, das ist natürlich ein bisschen ein Begriff, der sich einreiht in diesen Hype, der doch zurzeit sich dreht um KI. Man kann sagen, ja, es gibt Neuerungen in diesem Krieg. Die sind nicht unbedingt immer nur der KI geschuldet oder dem, was man als KI verkauft, sondern einfach der Technologie an sich, wie Technologie in diesem Krieg eben auch eingesetzt wird. Da möchte ich gleich mit diesem, ja, vielleicht Mythos aufräumen, dass ja überall, wo KI draufsteht, auch KI drin ist. Da muss man natürlich gleich so ein bisschen die Scenes setten. Was wir heute in diesen ganzen Systemen, wozu wir vielleicht jetzt noch kommen werden in dem Gespräch, in den Beispielen, sehen, das ist sehr viel einfach auch Algorithmus. Das ist nicht diese intelligente KI, die wir alle vor Augen haben, wenn wir zum Beispiel an, ja, Waffensysteme denken im Krieg, an dieses Terminator-Bild, was wir ja alle kennen, was auch sehr viel zur Angstverbreitung benutzt wird, sondern das ist maschinelles Lernen, das ist Mustererkennung, das ist Computer Vision, das ist Datenfusion und es ist nicht immer dieses KI-Phänomen, wie man es darstellt.
Jetzt beschäftigen Sie sich als Forscherin ja auch schon lange mit diesem Themenfeld. Wenn Sie sich den Iran-Krieg anschauen, lernen Sie da noch was Neues?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da können wir alle noch was lernen. Auch die, sag ich mal, ganz alten Hasen, die da noch dabei sind. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn man das so sagen kann, wenn es um einen Krieg geht, wie sich neue Technologien wirklich im Feld verhalten. Es ist natürlich so, dass da sehr viel auch Theorie ist bis jetzt. Es wird natürlich sehr viel getestet, auch die Bundeswehr testet sehr viel. Auch die USA haben viel getestet, bevor sie zum Beispiel diese, ja jetzt in aller Munde auch Lucas-Drohnen eingesetzt haben. Aber das jetzt zu sehen, wie das wirklich auf den Gegner trifft und auf die Technologie des Gegners trifft, wie sich das alles verhält, wie man das dann auch am Ende vielleicht ja nicht nur strategisch, militärisch bewerten kann, sondern auch juristisch einhegen kann in ein Vakuum, in dem wir uns ja juristisch etwas befinden, das ist sicherlich sehr, sehr spannend.
Kurze Lernfrage noch. Lucas-Drohnen, was ist das?
Das ist sozusagen die, man könnte es in Anführungszeichen, nachgemachte Shahed-Drohne der Iraner. Shahed-Drohne der Iraner ist ja eine Drohne, die schon sehr viele, viele Jahre auf dem Markt ist. Natürlich weiterentwickelt, verbessert, auch heute mit KI-Features oder überhaupt technischer Unterstützung. Und die USA haben das sozusagen, ja, in Anführungszeichen kopiert, haben das als Vorbild genommen und haben eine sehr, sehr günstige Drohne entwickelt. Das ist die sogenannte Lucas-Drohne. Da steckt schon der Name drin, Low Cost, also das ist der Anfang dieses Akronyms, die um die $30,000-$35,000 kosten soll, also sehr günstig für das, was ja die Drohne auch kann. Und das ist jetzt gefieldet in Iran, also das wird jetzt eingesetzt gegen die sozusagen die Mutter gegen die Shahed-Drohne auch und gegen iranische Militärtechnologie. Und das ist, kann man so sagen, also wenn man das praktisch vergleicht, auch mit dem, was in der Ukraine gerade passiert oder was passiert in den letzten Jahren, doch auch noch eine Neuerung. Also da muss man auch ein bisschen differenzieren zwischen der Ukraine als Kriegsschauplatz und jetzt dem Iran als Kriegsschauplatz.
Wenn wir beim Thema Drohnen sind, vielleicht gehen wir da schon genauer drauf ein. Sie haben das gerade erwähnt mit der iranischen Shahed-Drohne, die im Vergleich, also jetzt haben Sie die Low-Cost-Drohne genannt, aber an sich eben Drohnen deutlich günstiger sind als bisherige Patriot-Abfangraketen beispielsweise. Inwiefern ist hier wirklich die westliche Verteidigungsarchitektur schon weitergegangen und mit ihrer Logik doch auch teurer Präzisionssysteme noch zeitgemäß?
Da würde ich auch wieder differenzieren wollen zwischen, wenn Sie sagen, westlicher Technologie oder dem westlichen, sagen wir es mal so, Feld oder der westlichen Sphäre. Da ist die USA und Europa, kann man da nicht immer vergleichen. Wenn wir uns ansehen, was zum Beispiel jetzt, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren, in den letzten Jahren es für Fortschritte gab, einerseits in der Entwicklung durch viele, viele Startups, aber auch die alten Player in der Rüstungsindustrie und dann aber auch, wie die Bundeswehr selber damit umgeht, wie sie testet, wie sie dann auch in die Beschaffung geht. Da gab es ja vor ein paar Wochen dieses ja doch medial auch groß aufbereitete Thema des Kaufes von Drohnen durch die Bundesregierung von zwei Unternehmen, Stark und Helsing. Und da muss man differenzieren, was praktisch die Bundeswehr im Moment anschafft und testet und das, was die USA schon die letzten Monate, Jahre getestet haben und jetzt im Irankrieg ins Feld bringen. Was die Bundeswehr sich im Moment, worauf sie sich konzentriert hat, jetzt in diesem Beispiel, was ich gerade brachte, das sind immer noch relativ teure Drohnen. Das sind auch Drohnen, die zum Beispiel nicht nur diese Kamikaze-Drohnen sind, wie man sich die vorstellt, also dass man die losschickt und die schlagen irgendwo ein, haben praktisch dann ihr Wirkmittel dort und sind zerstört, kommen nicht zurück. Da gibt es eben auch die dann trotzdem wieder zurückkommen, wenn ein Ziel nicht gefunden wird, wenn abgebrochen wird etc. Die kann man mehrfach einsetzen. Da ist natürlich der Preis auch gerechtfertigt, auch die Technik, die da drin steckt. Diese Lucas-Drohnen, die sind ungefähr roundabout, ja eigentlich ein Drittel des Preises von den Drohnen, die jetzt in Deutschland beschafft werden sollen. Da geht es um Masse. Da geht es natürlich um sehr viel, was ich praktisch meinem Gegner entgegensetzen kann. Da muss man differenzieren. Und noch ein ganz anderes Feld natürlich ist die Ukraine, die wir gesehen haben, die Drohnen, die da eingesetzt werden. Das sind natürlich vom Preis her nochmal eine ganz andere Kategorie, deutlich günstiger, viel mehr Masse. Also da reden wir um das 10-100-fache in der Produktionskette und natürlich auch sind es sehr, sehr viele Drohnen, wie wir sie so kennen, diese Quadrocopter oder First-Person-View-Drohnen, wie man sie nennt. Das ist was anderes wie eine Helsing- oder Stark-Drohne.
Ich würde bei der Ukraine gerne einhaken, Frau Jackson. Die Ukraine hat ja sehr günstige Drohnen entwickelt, um mal so ein paar Zahlen zu nennen. So eine Abfangdrohne kostet ja nur 1.000 bis 4.000 Euro und eine Patriot im Vergleich, das sind ja 3 bis 4 Millionen Euro pro Stück. Ne? Also das sind ganz andere Dimensionen. Jetzt hat die Ukraine ja den USA angeboten, zu helfen, zu unterstützen im Irankrieg. Die USA haben das abgelehnt. Ist das seitens der USA aus Ihrer Sicht sowas wie strategische Blindheit oder Trotz oder gibt es dafür sehr gute Gründe?
Ja, also was die USA im Moment manchmal ablehnt oder annimmt oder wie sie vorgeht, da tun sich sehr, sehr viele Fragezeichen für alle Außenstehende auf, um es mal so zu nennen. Es ist natürlich so, die Ukraine ist natürlich auch ein anderes Gebiet wie der Iran. Da kann man nicht alles, wie ich schon sagte, übertragen. Die USA werden sicherlich Vorteile davon ziehen, wenn sie auch die ukrainischen, Erfahrungen annehmen, die ukrainische Hilfe, je nachdem, wie sich das dann im Endeffekt gestaltet hätte, weil die Ukraine natürlich da seit vielen Jahren wirklich Erfahrungen sammeln konnte. Nicht der Gegner Iran, aber der Gegner Russland, der natürlich aber auch wieder iranische Drohnen und auch Technik unter anderem eingesetzt hat. Da sind Erfahrungswerte da. Das kann man ja allgemein auch so beschreiben, eigentlich als Drohnen-Testlabor sozusagen der letzten Jahre. Da werden alle von profitieren, die diese Daten annehmen, die das als Erfahrungswerte wertschätzen und das auch umsetzen, ob das die USA sind oder Europa. Das ist dann einerlei.
Und wenn wir so ein bisschen grundsätzlicher darauf schauen, wenn wir darüber sprechen, wie viel günstiger Drohnen sind, wie viel einfacher es vielleicht auch ist, damit dann eben sich zu verteidigen oder auch anzugreifen, inwiefern verändert das generell das Verhältnis von Überlegenheit und Abwehr?
Ja, also da muss man natürlich auch gucken, die Drohnen, die günstig sind, auch die in der Ukraine in Masse hergestellt werden, sind zum Beispiel auch sozusagen Interceptor-Drohnen. Da geht es dann auch Drohne gegen Drohne. Das ist jetzt ein anderes Einsatzfeld, wie wenn man zum Beispiel im Iran eine Stellung oder größere Ziele zerstören möchte. Da braucht man natürlich Unterschiede. Deswegen auch kann man nicht sagen, wenn man nur billige kleine Drohnen hat in Masse, gewinnt man einen Krieg. Man kann genauso gut nicht sagen, wenn wir das beste Equipment haben, was total teuer ist und aber ganz high-tech und da auch wieder eben mit KI voll beladen gewinnen wir den Krieg. Es wird eine Mischung geben werden. Es wird eine Mischung aus beidem benötigt werden. Und auch da wieder Deutschland muss auch da wieder sich klar machen. Natürlich haben wir hochkomplexe technologische Systeme, die gerade in der Mache sind, mit tollen Hochglanzprospekten. Wir brauchen aber nicht nur die, sondern auf lange Sicht gesehen wird es auch die Masse sein. Und gerade wenn wir uns zum Beispiel unsere Drohnensichtungen hier ansehen, das ist ja wirklich noch kein Kriegsszenario, kein Konfliktszenario, aber auch da brauchen wir kleine Drohnen, die zum Beispiel die Drohnen abfangen können. Und da wird es eine Mischung geben. Man kann schon sagen, dass sich so allgemein gesagt diese ganze Entwicklung zu kleinen, schnellen Drohnen, billigen Drohnen, aber auch diesen anderen Systemen, die sehr, sehr hochgerüstet sind technologisch. Es wird alles schneller. Also man sagt da so ein bisschen Scale und Speed. Das sind so die beiden Begriffe, die sich eigentlich komplett ja in der aktuellen Debatte auch durchziehen, wie wir ja mit was wir konfrontiert werden und mit was wir gegenhalten müssen. Es wird alles schneller. Einerseits natürlich die KI, die wir ja eingangs angesprochen haben, oder die die algorithmischen Unterstützungssysteme, erlauben es, viel schneller Entscheidungen zu treffen, viel mehr Ziele auch anzuvisieren und dann natürlich auch mit der Masse an Drohnen, die ich dann vielleicht eben habe, auch zu engagen, also auch dann wirklich zu attackieren und auszuschalten im Falle. Das geht sehr schnell und das wird auch in die Masse gehen.
Scale und Speed, gutes Stichwort. Die USA sollen ja mit einer Software, also gar nicht mit einer KI, sondern mit einer Software namens Maven, in nur 4 Tagen über 2000 Ziele getroffen haben im Iran. Das ist ja ein ziemlich wahnsinniges Tempo, ne? Und das soll jetzt daran liegen, dass diese Gefechtsfeldsoftware einfach enorme Mengen an Aufklärungsdaten verarbeiten kann, nämlich binnen Minuten. Wie ordnen Sie das ein? Ist das ein militärischer Erfolg oder ist das irgendwie auch ein Warnsignal einfach für das Tempo, mit dem dann Kriege geführt werden können?
Ich würde das als beides einordnen. Das ist einerseits natürlich ein Erfolg, ein technologischer, ein strategischer, ein militärischer, aber gleichzeitig natürlich auch ein Warnsignal. Dieses Projekt Maven oder Maven Smart Systems, MSS, wie man das tituliert, das ist natürlich eine Neuerung, die im Moment sehr populär dargestellt wird. Wir haben es gesehen vor ein paar Wochen auch durch Palantir selbst. Palantir ist ja das Unternehmen, was maßgeblich daran beteiligt war an der Entwicklung. Ich sage dabei maßgeblich, weil es ist nicht ein Palantir-Produkt als solches. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also Maven ist eigentlich ein Projekt gewesen des amerikanischen, damals noch DODs, Department of Defense, heute Department of War, was eigentlich gedacht war vor ungefähr 10 Jahren zur Unterstützung bei Auswertung von Bildern, also bei Computer Vision Analyse sozusagen. Das hat sich dann weiterentwickelt und heute, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, haben wir da ein Smart System, was wirklich eine Plattform ist von verschiedenen Daten, die es praktisch sich zieht, die es zusammenführt, die es dem Nutzer ermöglicht, nicht an verschiedenen Bildschirmen, wie das früher praktisch war im Prozess, irgendwelche verschiedenen Systeme und Daten zusammenführen zu müssen, um ein Lagebild zu bekommen, um auch dann später ins Targeting zu gehen, sondern das wird alles praktisch komprimiert in diesem System. Das macht es unheimlich schnell, weil wir hatten früher oder wir haben im klassischen, sage ich mal, Prozess, da gibt es Personen, die müssen wirklich sich Papier angucken, die müssen sich absprechen mit anderen Personen, wie gerade die Umgebungen sind für ein Target, für ein Ziel. Da werden verschiedene nachrichtendienstliche Quellen fusioniert. Das ist ein langer Prozess. Das muss für jedes Ziel vollzogen werden. Maven macht das jetzt praktisch alles innerhalb von Sekunden, kann man sagen, und aktuell. Das heißt, es ist wirklich innerhalb von Sekunden entschieden worden, okay, ich bin der Operator, ich habe mein Lagebild, kann ich das freigeben oder kann ich das nicht freigeben? Das beschleunigt und gleichzeitig folgt aus dieser Beschleunigung auch, dass ich viel mehr Ziele anvisieren kann und treffen kann und die Auswahl steigt dadurch. Das ist das eine. Das ist natürlich militärisch auf der Hand liegend immer ein Vorteil. Wenn ich schneller bin, wenn ich schnellere Entscheidungen treffen kann als mein Gegner und diese dann aber auch noch präzise sind, das ist natürlich auch ganz wichtig. Da kommen wir aber fast dann auch schon wieder in die Nachteile sozusagen.
Und wenn Sie das so beschreiben, wie schnell es beim Project Maven funktioniert und ja auch ein Großteil der Schritte eben automatisiert passiert, wo genau liegt da die Grenze, die rechtlich und die ethisch entscheidende Grenze und inwieweit kann die und wird die auch gewahrt?
Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also man kennt ja wahrscheinlich, wenn man sich mit der Thematik allgemein etwas befasst, auch dieses tolle System oder dieser Terminus der Meaningful Human Control, der dann aufkam in den letzten Jahren. Also dass ein Mensch immer noch im Loop sein muss. Ein Mensch muss am Ende die Entscheidung treffen können, gebe ich ein Ziel frei oder nicht? Jetzt sehen Sie aber schon, wenn man das meaningful nennt, das ist die Frage, was ist denn meaningful hier überhaupt? Da gibt es verschiedene Ansätze, die differenzieren zwischen vor allen Dingen auch Nationen. Die USA sind da ein bisschen großzügiger, ein bisschen weiter, wie zum Beispiel wir Deutschen das klassisch im Völkerrecht verstehen würden. Aber es gibt keine Definition, die felsenfest für mich als Juristin oder für jeden anderen Juristen, der da sich mit beschäftigt, sagt, okay, ich kann es kategorisieren. Das ist noch in Ordnung unter internationalem Recht mit der Meaningful Human Control und das nicht. Weil gerade wenn wir auf Maven Smart Systems schauen, es wird argumentiert, der Mensch am Ende ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Soll ein Ziel angegriffen werden oder nicht? Gebe ich das frei? Alles, was davor aber ist, da ist die Frage, überprüft er das? Hat er die Möglichkeit, das zu überprüfen, dass er überhaupt seine Entscheidung wirklich treffen kann, dass er die reflektieren kann, dass er die überprüfen kann? Oder ist es nur so, dass er wirklich auf die Empfehlung des Systems hört und sich darauf verlässt? Das ist im Moment so, dass man sagt, wenn das so der Fall ist, dass ich wirklich ein System habe, das war auch die Diskussion vor einiger Zeit mit diesem Lavender-System, die in Israel angewandt wurde oder wo es die Berichte gab, dass es in Israel angewandt wurde, wo die freigebende Person wirklich nur 20 Sekunden gehabt haben soll oder sich 20 Sekunden Zeit genommen haben soll, die Empfehlung, die das System, die KI in Anführungszeichen, ihr gab, freizugeben und dann wirklich ein Ziel zu neutralisieren. Wenn das so ist, kann man sagen, dass dieses Meaningful nur nominal ist. Da ist eine Formalie, das ist keine Meaningful Human Control mehr und da kommen wir in die Problematik mit dem Völkerrecht, wie wir es jetzt haben.
Das frage ich mich nämlich gerade, da hätte ich nur kurz eine Nachfrage zu, ob wir aus Ihrer Einschätzung nach da einfach rechtlich nicht schnell genug hinterherkommen, um das dann genauer zu definieren oder ob das eigentlich gar nicht möglich ist, weil es viel zu komplex ist.
Also einerseits auf jeden Fall der Punkt, dass das Recht immer so etwas der Technologie hinterherhängt, das ist stehender Konsens, das ist nicht nur jetzt im militärischen Kontext so, das ist auch in unseren alltagstechnologischen Problemen, wenn wir gerade auf Datenschutz etc. auch schauen, ein Fall. Der nächste Punkt ist natürlich, ist der Wille da, dass man so etwas definieren will? Wollen wir, oder was heißt, wenn wir sagen wir, will die Staatengemeinschaft oder bestimmte Player der Staatengemeinschaft dieses Meaningful Human Control Element oder alle anderen Probleme, die sich auch noch rechtlich da anschließen, wirklich definieren? Und wenn wir es definiert haben, wollen wir uns binden? Wollen einzelne Staaten sagen, wir haben es für uns definiert und alles, was dieser Definition nicht entspricht, wird verboten für unseren Einsatz, für unsere Innovation? Andere Staaten würden sich nicht binden wollen, würden sich dem auch nicht unterwerfen wollen. Dann ist es natürlich so klar, denklogisch, die Staaten, die sich nicht binden, die sich nicht selbst, sagen wir mal so, regulieren, haben militärisch strategisch einen Vorteil. Das ist ganz wertfrei, wenn man das so sieht, ist einfach Fakt. Und da ist es so, wenn man da mal guckt, was in den letzten Jahren alles passiert ist, gerade auf UN-Ebene in Genf seit mittlerweile 10 Jahren, gibt es Bestrebungen, dass wir autonome Systeme oder autonome Waffensysteme, da muss man wirklich auch präzise sein, juristisch mit der Terminologie, verbieten wollen oder einschränken wollen. Und ich war da schon vor dem Russland-Ukraine-Krieg und habe da schon gesehen, wie schwierig es war, einfach verschiedene Player, Russland, klar, USA, aber auch andere, in einen Konsens zu bringen und alle unter einen Hut zu bringen und zu sagen, wir einigen uns auf etwas, wir möchten es beschränken. Und da gilt bei sowas zum Beispiel das Konsensprinzip. Und da sehe ich in naher Zukunft keine Lösung bzw. keine Regelung, die da groß etwas regulieren wird.
Das ist ja eigentlich ein sehr trauriger, sehr schlimmer Befund, oder? Dass eine Regelung, die dazu führen müsste, dass man sich an Völkerrecht hält oder da auch neue gemeinsame Regeln verabschiedet und sich, ja, die einfach findet, dass das gar nicht irgendwie in naher Zukunft gefunden werden kann, weil die militärischen Vorteile einfach überwiegen und weil Staaten sagen, naja, warum sollte ich mich denn an philosophische Fragen sozusagen erstmal halten, wenn ich doch auf dem Gefechtsfeld einfach sehr viel schneller Fakten schaffen kann? Also das ist doch eigentlich eine furchtbar traurige Aussage, oder?
Ja, wenn man es so natürlich sieht, abstrakt gesehen, ist es sicherlich durchaus beängstigend oder jedenfalls kann man die Dinge hinterfragen. Man muss aber sehen, dass Recht ja auch nie plötzlich da war. Also gerade im Völkerrecht ist es ja nicht gekommen, es war Krieg und der Krieg war von Anfang an reguliert. Das war auch ein Prozess. Es gab immer die Prozesse, es gab neue geopolitische Lagen, es gab neue kriegstechnische Innovationen und im Nachhinein hat man sich dann zusammengerauft und hat gesagt, wir regulieren jetzt etwas, weil wir sehen, wie viel Leid eben auch bestimmte Technologien bringen können. Das sehen wir seit Jahrhunderten. Wir haben es natürlich im letzten Jahrhundert sehr, sehr schnell gesehen, mit natürlich ganz eklatant nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam das Gewaltverbot und das Kriegsvölkerrecht, so wie wir es heute kennen. Da könnte man jetzt sagen, naja, es muss immer erstmal was passieren, bevor da die Leute praktisch in die Pötte kommen, sozusagen. Da kann man sagen, wir können bei AI oder bei KI in der Kriegsführung da nicht drauf vertrauen und nicht drauf hoffen, weil die Auswirkungen von KI, wie wir sie heute haben, nicht beschränkt sind auf militärische Systeme. Das ist anders in der Technologie, wie zum Beispiel ein Panzer, den wir im Ersten Weltkrieg hatten, oder andere technologische Neuerungen in der Vergangenheit. Es geht viel weiter. Es passt in eine Bedrohungslage, die wir heutzutage haben, wo dann auch noch Cyberkomponenten mit reinkommen. Diese Systeme sind natürlich anfällig für auch hybride Maßnahmen. Also da sind wir in einem sozusagen Konglomerat der Probleme, wenn man es so runterbrechen will. Und da ist eine jedenfalls Teilregulierung sektorial im Moment einfach die einzige Lösung, die in Aussicht steht, dass es zu einem Komplettverbot kommen wird oder einem großen Zusammenraufen der Staatengemeinschaft, einem Verbot. Das wird nicht in Aussicht stehen.
Jetzt beschreiben Sie das, wie KI natürlich auch alle anderen Lebensbereiche sehr stark verändert und wir da in vielen Bereichen noch keine Antworten oder Regelungen für haben. Aber bei KI im Krieg geht es ja ganz klar um eine Entscheidung, wo in dem Moment ein Mensch stirbt oder nicht. Wie ist es denn aktuell geregelt, wenn eine KI ein Ziel falsch identifiziert und dann beispielsweise Zivilisten dabei sterben? Wer haftet dafür?
Das ist die gute Frage, worüber sich sehr viele Gedanken machen, ganz viel Papier schwarz gemacht wurde in den letzten Jahren und eben auch in Genf auf UN-Ebene diskutiert wird. Und das ist so ein bisschen die Accountability Gap, wie man das so im Völkerrecht nennen kann. Das ist einerseits erstmal die Frage, können wir unser altes Recht, wie wir es haben, zum Beispiel auch Völkerstrafrecht bei Kriegsverbrechen etc., nicht nur immer auch vielleicht die Haftungsfragen, wenn etwas schiefläuft, sondern wenn etwas intent, also wirklich mit Vorsatz schiefläuft, können wir das einhegen? Können wir sagen, es ist der Operator, also der wirklich diesen Knopf gedrückt hat, der grüne Knopf, der sagt, ja, agreed, ich lege los mit meiner Zielerfassung? Oder ist es vielleicht, wenn man auf der ganz anderen Seite guckt, das Unternehmen, das dieses Produkt in Umlauf gebracht hat? Oder alles, was dazwischen noch ist? Da hat man im Moment noch keine klaren Regelungen. Und das wirkt sich natürlich erstmal auf den Krieg an sich aus, auf die kriegerischen Handlungen. Es wirkt sich aber auch auf die Unternehmen aus, weil auch hier, wenn wir auf Deutschland gucken, wir haben sehr viele Startups, die sehr agil in diesen Bereichen tätig sind, mit sehr vielen Neuerungen. Das sind ganz klassische, auch zivilrechtliche Haftungsfragen am Ende, die da dranhängen. Und bei all diesen haben wir noch keine juristisch tragfähige Regelung, die sagt, so ist es und nicht anders.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, Frau Jackson, auf die Bundeswehr noch mal ganz kurz gucken. Was lernt denn die Bundeswehr aus diesem Iran-Krieg und aus diesem neuen Verhältnis von Technologie und Konflikt?
Die Bundeswehr lernt sicherlich, dass sie dieses klassische Buzzword, was ich eigentlich ungern verwende, aber was ich verwenden muss, ein Mindset-Shift braucht. Das ist einerseits natürlich erstmal auch wieder vor dem Hintergrund 2022 des Ukraine-Krieges und jetzt nochmal Iran und diese ganzen technologischen Neuerungen in diesen Jahren, die so schnell auf uns zukamen, dass wir in der Beschaffung schneller werden müssen, dass wir aber auch vielleicht manchmal Fehler tolerieren müssen. Wenn ich nochmal zurückgehen darf auf diese Diskussion, wie die Bundeswehr die Drohnen von Helsing und Stark beschafft hat vor ein paar Wochen. Da wurde gleich ins Feld geführt, naja, aber die können vielleicht doch gar nicht alles oder die sind ja noch in der Testphase und es ist alles so teuer. Ja, das ist wahr, da muss man ganz genau hingucken und ganz genau prüfen. Aber die Bundeswehr ist gerade in einem Moment, wo sie Fehler machen muss oder darf, weil sie in einer Phase ist, in der sie sich neu auf eine geopolitische, aber auch technologische Änderung einstellen muss. Da kann man nicht erwarten, dass wir mit der gleichen Agilität oder dem gleichen Selbstverständnis wie eine Militärnation wie die USA agieren. Da muss man differenzieren. Gleichzeitig muss die Bundeswehr oder Deutschland an sich lernen, auch hier wieder unabhängiger zu sein, unabhängiger agieren zu können, einerseits in der Beschaffung, andererseits aber auch im Standing. Wir können, das ist auch wieder leider so ein Buzzword, diese Autonomie, von der alle sprechen, jetzt nicht in Waffensysteme, sondern einfach der deutschen, europäischen Autonomie, Unabhängigkeit von Ländern wie Russland, wie China, USA und anderen Zulieferern. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da ist es einfach der Fall, dass wir auch hier Stück für Stück vorgehen müssen und der Bundeswehr die Möglichkeiten geben im Sinne von, wir gestehen ihr zu, sie orientiert sich noch. Wir gestehen ihr aber auch zu, es muss endlich der Mindset-Shift passieren und zwar nicht nur mit Geld, sondern auch wirklich mit den internen Prozessen.
Und Sie sagen, es wird auch schon in anderen Bereichen oder im Bereich der konventionellen Kriegsführung oder Verteidigungspolitik darüber gesprochen, dass man unabhängiger werden muss in Deutschland, in Europa. Wir reden auch immer viel über die Frage der europäischen Interoperabilität. Inwiefern ist das jetzt mit Blick auf so eine Software wie Maven, aber auch KI-Systeme gegeben oder ein weiterer Hinderungsgrund?
Hinderungsgrund würde ich sagen, ist es nicht, weil das Gute, eine der guten Dinge, die man auch mal bei der Thematik rausstellen muss, ist, diese Technologien sind gerade in der Mache. Das heißt, sie sind auch sehr agil und können angepasst werden. Sie haben auch gerade Maven angesprochen. Maven ist eben nicht nur ein System der USA, was vom Pentagon benutzt wird, sondern auch was von der NATO benutzt wird, auch seit letztem Jahr bereits. Und da gab es zum Beispiel im Herbst letzten Jahres Industry Days der NATO mit verschiedenen europäischen Unternehmen, Anbietern, auch mit einem deutschen, zum Beispiel Quantum Systems, wo getestet wird und austariert wird, wie diese Interoperabilität funktioniert. Und die funktioniert da sehr gut, weil die Zusammenarbeit trotz der ganzen transatlantischen Schwierigkeiten, wie man sie nennen will, der letzten Jahre zwischen den Unternehmen funktioniert. Und die NATO ist auch da nicht unabhängig. Wie Sie sehen, Maven ist ein System, was primär in den USA benutzt wird, primär von amerikanischen Unternehmen. Da ist Palantir, da ist aber auch Amazon Web Services dabei. Also es sind nicht nur die Defense-Player sozusagen. Das ist natürlich wieder auch ein Punkt, wo die NATO überlegen muss, will ich das oder habe ich eine europäische Alternative, die es aber im Moment zu einem System wie zum Beispiel Maven so in dem Maße noch nicht gibt.
Wenn Sie zum Abschluss einen Satz formulieren müssten, der die strategische Lehre aus dem Irankrieg für europäische Demokratien auf den Punkt bringt, wie lautet dieser Satz?
Da möchte ich jetzt fast ein bisschen ketzerisch sein und möchte sagen, die Technologie, der technologische Fortschritt ist da und er wird bleiben, er wird voranschreiten und wir als Europäer müssen sehen, ob wir uns da mit ins Boot setzen wollen oder ob wir sagen, nein, wir machen da nicht mit. Und wenn wir Letzteres entscheiden, haben wir einen Nachteil, der uns strategisch auf lange Sicht sicherlich, um es gelinde zu sagen, nicht weiterbringt, sondern das sehe ich eigentlich als durchaus gefährlich an.
Sagt Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war ein sehr dichtes, für mich persönlich vor allem ein sehr lehrreiches Gespräch. Wie zum Ende einer jeden Folge fassen wir nochmal kurz zusammen, welche Punkte uns besonders wichtig erscheinen, welche uns vielleicht noch beschäftigen. Martin, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Danke, Katharina. Ich sitze hier so ein bisschen in der Mischung aus beeindruckt und erschlagen, weil beeindruckt könnte man jetzt noch einfach analytisch sagen, wow, was sich da alles tut und wie schnell das alles geht. Und es ist ja sagenhaft. Ich finde es aber einigermaßen beängstigend, dass wir sehen, dass das Recht und das darüber nachdenken, was tun wir da eigentlich, viel, viel langsamer ist als die Entwicklung jetzt konkret halt im Irankrieg und auf dem Schlachtfeld, den Schlachtfeldern. Da werden einfach Fakten geschaffen und die Leute, die da gerade Fakten schaffen, haben überhaupt kein Interesse daran, das irgendwie zu kodifizieren. Wenn Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister, gestern gesagt hat, wir verhandeln mit Bomben so hart wie möglich, dann zeigt das einfach, wes Geistes Kind diese Leute gerade sind. Und darüber hinaus, dass dann, das hast du ja auch im Gespräch angesprochen, Katharina, dass einfach das Recht immer hinterherhinkt natürlich und wir aber eine Entwicklung haben, wo man gar nicht weiß, in welchem exponentiellen Tempo das immer sich noch weiter fortschreibt. Also da steht man schon ziemlich staunend davor gerade und hat gar keine richtige Idee, wie man das eigentlich nochmal einhegen möchte, diesen Geist, der da aus der Flasche gekommen ist. Wie war es denn bei dir, Katharina?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Also ich finde auch der Aspekt Völkerrecht, der macht Bauchschmerzen. Also vor allem dieser Aspekt, den Verena Jackson aufgeworfen hat, dass eben auch die Frage ist, wer hat überhaupt ein Interesse daran, das zu regeln? Nicht nur, dass wir langsam sind, sondern dass es vielleicht auch einfach gewollt ist, dass es keine klaren Regeln dafür gibt. Ich fand aber aus dem Gespräch auch nochmal interessant, dass auch so ein Reminder für mich selbst, dass man bei dem KI-Hype ein bisschen genauer hinschauen muss, dass einfach nicht alles KI ist, sondern dass man das doch differenzierter betrachten muss, dass es da auch einfach um in Anführungszeichen normale Software und Algorithmen geht. Und ich fand noch interessant, dass sie sehr gut beschrieben hat, wie sich natürlich die technologische Entwicklung verändert, dass wir deutlich mehr über Drohnen, über kleinere, schnellere Drohnen sprechen, aber dass wir eben auch weiterhin eine Mischung auch aus den konventionellen Abwehrsystemen beobachten werden. Also Scale und Speed auf der einen Seite und gleichzeitig aber doch auch keine Drohnenkriege, ausschließlich Drohnenkriege, die wir in Zukunft sehen werden. Damit endet diese Folge von Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.